ARD.
Bei mir ist es so, wenn ich ein komisches Bauchgefühl habe, dann wird auch irgendwas Komisches passieren. Dann bin ich nachts hochgeschreckt, weil ich keine Luft bekommen hatte. Und dann habe ich gehört, wie Papa zu Mama gerufen hat, ruf einen Krankenwagen, sie läuft blau an.
Das ist die Stimme von Tara Löffelmann. Was es mit ihrem ominösen Bauchgefühl auf sich hat und welche super seltene Erkrankung hinter ihrer dramatischen Luftnot steckt, darüber sprechen wir heute. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Abenteuer Diagnose, dem Medizinkrimi-Podcast hier in der ARD-Audiothek. Wir freuen uns, dass ihr wieder reinhört. Und wir, das sind Anke Christians, Medizinredakteurin beim NDR.
Und Lukas Rickmann, ich arbeite als Autor und Regisseur für Abenteuer Diagnose.
Die heutige Geschichte, die hat wirklich alles, was Abenteuerdiagnose ausmacht. Mysteriöse Symptome, Ärztinnen und Ärzte, die wie Detektive nach der richtigen Diagnose fahnden und eine Patientin, die mit ihrem schweren Schicksal wirklich beeindruckend umgegangen ist. Lukas, du hast Taras Geschichte ja recherchiert, du hast mit ihr und ihrer Familie und auch den Ärzten gesprochen.
Genau.
Und ich habe deine Recherche redaktionell begleitet. Erzähl doch gerne mal, wie bist du auf Taras Geschichte aufmerksam geworden?
Ja, eigentlich war ich gerade dabei, einen ganz anderen Fall für Abenteuerdiagnose zu recherchieren und habe mit Nikolaus Schwerk telefoniert. Er ist Kinderpneumologe an der Medizinischen Hochschule Hannover.
Also Lungenfacharzt.
Genau, richtig, ja. Und also wir haben telefoniert und am Ende des Gesprächs hat Nikolaus Schwerk mir erzählt, dass er noch einen anderen besonderen Fall in der Klinik betreut hat. Und da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden. Gerade auch, weil Nikolaus Schwerk ja schon häufiger bei uns bei Abenteuerdiagnose zu Gast war und daher auch ein gutes Bauchgefühl hat, welche Fälle für uns geeignet sind. Und dann hat er mir kurz erzählt, worum es geht und das klang wirklich wahnsinnig spannend. Und kurz darauf habe ich dann eine E-Mail gekriegt mit den Kontaktdaten einer Patientin und von ihren Eltern und habe dann da mal angerufen.
Und das war Tara. Die haben wir ja schon kurz gehört. Stell sie doch mal kurz vor.
Gerne. Also Tara war zu dem Zeitpunkt, als wir das erste Mal gesprochen haben, 17 Jahre alt. Und das erste Telefonat hatte ich zusammen mit ihr und ihrem Vater. Und das ist mir tatsächlich auch noch wahnsinnig gut in Erinnerung, weil das hat mich damals zum einen emotional ganz schön gepackt und zum anderen war ich auch wirklich von Tara ganz schön beeindruckt. Also ihre Haltung, wie sie erzählt und welche Entschlossenheit und Stärke sie ausstrahlt.
Dann lass uns doch mal starten. Die Geschichte beginnt im Jahr 2022.
Genau.
Es geht auf die Sommerferien zu, aber Tara geht es schlecht. Was genau ist da passiert?
Ja, Tara war damals in der 10. Klasse, also es geht Richtung Realschulabschluss. Und eigentlich hat sie bis zu den Sommerferien ein ganz normales Leben geführt. Zitat, der Sommer kam, ich habe mich gefreut, alles war toll und dann bin ich krank geworden. Sie hat eigentlich am Anfang das Gefühl, eine Erkältung zu haben. Also sie hat Schnupfen und Halsschmerzen vor allem. Das kann ja auch im Sommer mal passieren. Also hat vielleicht jeder schon mal gehabt, so auch eine Erkältung im Sommer.
Klar.
Aber bei Tara ist es so, dass die Symptome zwar abklingen, aber diese Halsschmerzen bleiben. Und da merkt sie auch relativ schnell, die fühlen sich irgendwie anders an, als sie das von anderen Erkältungen kennt.
Das waren aber nicht diese typischen Erkältungshalsschmerzen so im Rachen, sondern Kehlkopfschmerzen. Und ich konnte das auch gar nicht deuten, weil ich so welche Schmerzen noch nie hatte. Ich wusste aber halt, irgendwas stimmt nicht.
Okay, das kann ja erstmal alles und nichts sein. Tara macht dann, was ich und ihr ja vielleicht auch machen würdet, erstmal abwarten, Halsschmerztabletten lutschen. Und als der Hals nach 2 bis 3 Wochen immer noch kratzt, geht sie zum Arzt. Was hat der bei den Untersuchungen festgestellt?
Also sie war mit ihrer Mutter Tanja beim Kinderarzt und der hat natürlich einmal in den Rachen geschaut und dort gesehen, okay, da ist eine Rötung, hat aber auch Blut abgenommen und dabei ist aufgefallen, dass die Entzündungswerte zu hoch sind, sodass am Ende die Diagnose Kehlkopfentzündung steht.
Eine akute Kehlkopfentzündung wird meistens durch Erkältungsviren, aber auch durchaus mal durch Bakterien ausgelöst. Das macht Heiserkeit, das macht einen kratzenden Hals und Schmerzen beim Sprechen oder Schlucken.
Genau, der Arzt glaubt da wohl eher an Bakterien.
Der Kinderarzt hat uns dann ein Medikament aufgeschrieben und dann war das Thema erstmal durch. Ja, aber dieses Medikament hat halt einfach nicht angeschlagen.
Eine neue Stimme.
Richtig, das ist Taras Mutter Tanja.
Was für ein Medikament hat Tara denn bekommen?
Das war ein Antibiotikum. Aber wie wir eben gehört haben, hat das überhaupt nicht angeschlagen. Darum war Tanja mit Tara auch dann immer wieder beim Arzt. Also beim Kinderarzt, war dann auch beim HNO-Arzt. Aber eine richtige Erklärung oder auch Behandlung hat niemand für diese Halsschmerzen. Immer wieder heißt es, es ist eine Kehlkopfentzündung. Ein Arzt hat auch vermutet, dass es vielleicht Reflux, also Sodbrennen sein könnte.
Wenn also Magensäure immer wieder die Speiseröhre hochsteigt, die Säure kann dann auch mal in Richtung Kehlkopf und Luftröhre schwappen und dort dann zu einer chronischen Reizung und Entzündung führen.
Und das kann ja wirklich unangenehm sein und darum hat der Arzt Tara damals auch Magensäureblocker verschrieben. Aber auch die haben nicht geholfen.
Es ist dann aber nicht nur bei diesen Halsschmerzen geblieben, auch Taras Stimme hat sich mit der Zeit verändert.
Man hört es ja vielleicht auch schon ein bisschen raus, sie ist ein bisschen tiefer, als man jetzt vielleicht denkt. Früher war meine Stimme auch ganz normal, also sie war hoch, wie es halt so für so ein Mädchen auch typisch ist. Über die Zeit, in der ich halt krank geworden bin oder krank war, war ich auch ab und zu immer heiser, dann war die Stimme komplett weg, dann war sie tiefer, dann war sie wieder ganz normal, es ist auch immer geschwankt.
Mein Mann hat immer gesagt, als wenn sie mit Schrauben gegurgelt hätte, also sie war wirklich dauerheiser. So Bonnie Tyler hätte sie locker in der Tasche stecken können.
Ein richtig guter Vergleich. Jetzt haben wir, denke ich, alle gut im Ohr, wie Tara zu den schlimmsten Zeiten geklungen haben muss.
Definitiv. Und spätestens mit der Heiserkeit ist Tanja Löffelmann dann auch richtig beunruhigt. Und tatsächlich bleibt es auch nicht nur dabei. Also es kommen noch weitere ungewöhnliche Symptome dazu. Zeitlich befinden wir uns jetzt mitten in den Sommerferien 2022. Tara macht gerade Urlaub am Meer, versucht die eigenartigen Halsschmerzen so ein bisschen zu vergessen, auszublenden. Aber auf einmal bekommt sie Probleme beim Tragen der Sonnenbrille. Also die Sonnenbrille löst einen komischen Druckschmerz auf dem Nasenrücken und auch am linken Ohr aus.
Kenne ich, das kann ja mal vorkommen bei zum Beispiel einer neuen Brille, bei der das Gestell vielleicht etwas zu eng sitzt.
Ja, aber so wie ich das verstanden habe, war das bei Tara kein neues Modell oder so. Also das hat es vorher nicht gegeben bei der Sonnenbrille. Und das beunruhigt sie natürlich dann doch und sie schaut sich das Ohr etwas genauer an.
Also das war immer das linke Ohr. Erstmal war es total rot, es war warm, also es war heiß und es hat auch sehr wehgetan.
Das klingt nach einer Entzündungsreaktion. Wie ist Tara denn weiter damit umgegangen?
Ja, sie hat mir erzählt, dass sie in der Zeit viele Schmerztabletten genommen hat, um diese Schmerzen im Hals und auch am Ohr und an der Nase in den Griff zu bekommen. Und dabei ist sie eigentlich überhaupt gar kein Fan von Schmerzmitteln. Aber ohne ging es einfach nicht.
Nach diesem Strandurlaub geht es für Tara dann wieder zum Kinderarzt. Genau. Was hat der denn zu den Schmerzen an Ohr und Nase gesagt?
Ja, wenn man mit Mutter und Tochter da spricht, dann klingt das tatsächlich so, als ob diese Symptome da erstmal heruntergespielt wurden. Also vor allem auf das rote Ohr ist der Kinderarzt gar nicht weiter eingegangen. Er hat sich damals wohl voll auf die Halsschmerzen konzentriert. Und er war auch weiterhin überzeugt, dass es sich um eine chronische Kehlkopfentzündung handle. Also gibt's mal wieder Antibiotika.
Okay, wir sind jetzt immer noch mitten in den Sommerferien. Wie geht's weiter?
Tara und ihre Family, also ihre Eltern und auch ihr jüngerer Bruder, gehen jeden Sommer traditionell wandern. Ein Urlaub, auf den sich Tara eigentlich auch mal sehr freut, denn Tara ist sehr sportlich, hat damals sogar Leistungssport betrieben, genauer gesagt getanzt.
Ja, toll.
Und da sollte natürlich eigentlich so eine Wanderung gerade von der Kondition her kein Problem für eine junge Frau sein. Aber in diesem Jahr ist das anders.
Da kam diese Kurzatmigkeit dazu. Also das habe ich halt vor allem beim Wandern gemerkt, weil ich ja jedes Jahr wandere und auch viel und gerne und von daher eigentlich auch eine gute Kondition hatte. Aber da ging irgendwie gar nichts mehr. Also ich bin spazieren gegangen, auch gerade Flächen, gerade Strecken und da war ich schon sehr schnell außer Puste.
Was in dem jungen Alter ein Alarmzeichen ist.
Definitiv.
Könnte ja zum Beispiel dafür sprechen, dass doch ein Erkältungsvirus oder auch ein bakterieller Infekt von den oberen Atemwegen in die Lunge eingewandert ist.
Genau darum sind natürlich auch ihre Eltern total besorgt und gehen mal wieder mit ihr zum Arzt, sogar noch am Urlaubsort und später dann auch wieder zu Hause. Nach einer Lungenentzündung sieht es zwar nicht aus, aber bei einer Blutuntersuchung fallen wieder erhöhte Entzündungswerte auf.
Auch das ist ja ein mögliches Indiz für eine Infektion.
Ja, und bei jedem der folgenden Arztbesuche hat es dann ein neues Antibiotikum gegeben. Also Tanja Löffelmann hat sich im Interview daran erinnert, dass es mindestens 6 verschiedene waren. Doch gebracht hat auch das immer wieder nichts. Vielmehr muss die Mutter dabei zusehen, wie Tara immer schwächer wird.
Also normalerweise ist man so am Abendbrotstisch. Dann wird dann nochmal gequatscht nebenbei. Das ging alles gar nicht mehr. Also entweder essen oder atmen sozusagen. Also beides zusammen hat nicht funktioniert.
Wie ist denn Tara damit umgegangen?
Ja, Tara macht sich natürlich auch total Sorgen und merkt, dass sie nicht mehr so am Leben teilnehmen kann, wie es vor ein paar Monaten noch war. Es ist aber auch ein Auf und Ab, also fast so ein bisschen, als ob die Krankheit in so Schüben verlaufen würde oder so. Aber es war halt nie ganz weg. Und dann zum Herbst hin ging es wieder richtig los. Also ihr tut die Nase weh, das Ohr tut weh, die Halsschmerzen sind wieder voll da und die Stimme wird wieder rauer. Diesmal verordnet ihr HNO-Arzt sogar Sprechverbot. Eine Woche kein Wort sagen, um den Kehlkopf und die Stimmbänder zu schonen.
Es war echt schwieriger als gedacht. Also ich dachte mir, okay, dann kann ich das auf mein Handy schreiben oder auf ein Blatt Papier und das meinen Freunden und meinen Eltern zeigen. Aber das war echt gar nicht so leicht. Auch weil man dann selber genervt ist, weil die anderen nicht wissen, was man möchte, wenn man so versucht, Pantomime zu machen.
Da kann ich Tara total gut verstehen. Das ist ja, als würde man dauerhaft Activity spielen. Manche Menschen machen so eine Schweigewoche ja sogar freiwillig, gehen in ein Schweigekloster. Meins wäre das auch nicht.
Ja, meins definitiv auch nicht. Das Problem ist, dass das auch alles gar nichts bringt bei ihr. Also kurz vor den Herbstferien befürchten Taras Eltern dann sogar, dass sie vielleicht eine Lungenentzündung hat.
Tara hat angefangen, komische Rasselgeräusche zu machen. Und daraufhin ist mein Mann mit ihr zu unserem Arzt gefahren. Und der hat sie dann abgehört und hat gesagt, nee, die Lunge ist frei. Sagt er, wieso, was habt ihr denn vor? Naja, wir wollen morgen in Urlaub fahren. Grömitz, Ostsee. Macht das, das tut ihr gut.
Offenbar hat der Arzt so die Hoffnung, frische Seeluft, Erholung, das könnte Tara von dieser rasselnden Atmung befreien.
Genau, und darum fahren die Löffelmanns dann auch wie geplant an die Ostsee. Aber schon kurz nachdem sie angekommen sind, hat Tara zum ersten Mal dieses merkwürdige Bauchgefühl.
Bei mir ist es so, wenn ich ein komisches Bauchgefühl habe, dann wird auch irgendwas Komisches passieren. Also das ist eigentlich fast immer so. Und dann bin ich nachts hochgeschreckt, weil ich keine Luft bekommen hatte.
In der ersten Nacht im Ferienhaus bekommt Tara also plötzlich schlecht Luft. Sie weckt ihre Eltern. Die Stimmung ist super angespannt, also ein fremder Ort, man kennt sich nicht so gut aus. Auf einmal bekommt die Tochter keine Luft mehr. Und Tanja und Jens versuchen dann, Tara erstmal zu beruhigen, ihr ein Gefühl der Sicherheit zu geben und nicht noch stärkere Panik auszulösen.
Aber es wird relativ schnell klar, dass Tara ins Krankenhaus muss.
Genau, also Tanja holt dann die Jacken, macht alles bereit für die Abfahrt. Jens soll dann im Ferienhaus bleiben, um auf den jüngeren Sohn aufzupassen. Doch dann passiert es auf einmal. Tara bricht zusammen.
Und dann habe ich gehört, wie Papa zu Mama gerufen hat, ruf einen Krankenwagen, sie läuft blau an.
Man ist verzweifelt, ne? Es ist, wenn sie Kinder haben, stellen sie sich vor, ein Kind bricht zusammen, weil sie keine Luft mehr kriegt.
Das war jetzt Taras Vater, Jens Löffelmann.
Richtig. Jens trägt dann seine Tochter schnell raus an die kalte Luft und hofft, dass ihr das bei der Atmung hilft. Tatsächlich ist das auch so. Also Tara bekommt durch die kalte Luft wieder besser Luft. Und draußen vor der Tür kommt es dann zu einem emotionalen Moment zwischen Jens und Tara, der mich in unserem Interview auch sehr berührt hat.
Ich hatte Papas Hand festgehalten und habe gesagt zu ihm, Papa, glaubst du, ich schaff das? Und das bleibt mir halt bis heute noch im Kopf, weil ich da so eine Angst hatte.
Tara hat mir erzählt, dass sie in diesem Moment das erste Mal in ihrem Leben richtige Todesangst gehabt hat.
Was für eine furchtbare Situation. Zum Glück ist dann ja der Rettungswagen gekommen und hat sie ins Krankenhaus gebracht. Was haben die Ärzte dort denn in der Notaufnahme festgestellt?
Ja, sie haben natürlich zuerst mal den Hals reingeschaut und gesehen, dass da offensichtlich Schleimhaut in der Luftröhre stark angeschwollen ist. Also okay. Das wäre ja eine Erklärung, warum sie so schlecht Luft bekommen hat. Tara bekommt dann Adrenalin zum Inhalieren und dieses Mittel bewirkt, dass die Schleimhäute sich abschwellen und so dann diese Enge verschwindet. Und das merkt Tara dann auch. Also sie bekommt wieder besser Luft.
Gibt es denn jetzt eine Vermutung, was die Ursache für dieses Anschwellen der Schleimhaut ist?
Tatsächlich fällt den Ärzten auf, dass Tara mittlerweile auch einen bellenden Husten hat. Und so lautet dann die Verdachtsdiagnose Krupp-Syndrom.
Beim Krupp-Syndrom, da handelt es sich ja um eine Kehlkopfentzündung mit Schleimhautschwellung, meist unterhalb der Stimmbänder in der Luftröhre. Das ist eine Erkrankung, die sehr häufig bei Säuglingen und Kindern auftritt und bei ihnen dann auch zu gefährlichen Erstickungsanfällen führen kann. Und in seltenen Fällen kann diese Erkrankung auch Erwachsene treffen.
Genau, und die Symptome würden ja passen, ne? Also Husten, Heiserkeit, Kehlkopfentzündung, diese rasselnden Geräusche beim Einatmen, alles passt zu Krupp.
Krupp wird meistens von Viren ausgelöst. Das wird ja dann auch erklären, warum die Antibiotika bei Tara nie gewirkt haben.
Genau, richtig. Tara bleibt dann tatsächlich 3 Tage im Krankenhaus, wird da beobachtet und dann wird sie entlassen.
Der Professor da in der Klinik meinte, das wäre eine Kehlkopfentzündung und das kann man schließlich auch zu Hause auskurieren und dann müssten wir da die Betten nicht belegen. Und dann haben wir sie halt mitgenommen in dem Vertrauen, dass er tatsächlich recht hat.
So wie Tanja Löffelmann das hier formuliert, ist klar, dass der Arzt nicht recht hatte.
Leider nein. Also Tara geht es weiter schlecht. Wieder zu Hause in Braunschweig verlässt sie dann kaum noch ihr Zimmer. Also ihr Zimmer ist im 1. Stock, da geht eine Treppe rauf. Die versucht sie zu vermeiden, weil sie sofort außer Puste ist und das von der Kondition irgendwann auch gar nicht mehr schafft. Sie ist total geschwächt, traut sich fast nicht mehr schlafen zu gehen, weil sie immer Angst hat, sie könnte wieder so einen Erstickungsanfall erleiden.
Es endete eigentlich damit, dass sie jede Nacht an ihrem Fenster saß, inhaliert hat, gefroren hat, in einer dicken Winterjacke am Fenster gesessen hat, damit sie bloß keinen Hustenreiz bekommt. Aber es hat halt alles nicht geholfen.
Ja, und dann hat sie eines Nachts wieder dieses Bauchgefühl. Tara spürt, dass etwas nicht stimmt und bittet ihre Mutter, sie ins Krankenhaus zu fahren. Und Tanja Löffelmann nimmt das Bauchgefühl ihrer Tochter sehr ernst. Warum? Das hat sie uns so erklärt.
Ich bin so die Bauchgefühl-Uschi zu Hause und ich habe ihr von Anfang an beigebracht. Ich sage, wenn du meinst, dass dein Bauch dir das sagt, dann steh dafür auch ein. Ich sage, dann ist das so. Ich sage, beide Beine auf dem Fußboden, ich sage gerade die Schultern nach hinten und dann sagst du deine Meinung. Taras Bauchgefühl in der Nacht war tatsächlich so, dass sie gesagt hat, Mama, ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Ich sage, gut, alles klar. Ich sage, wir packen sofort alles zusammen, wir fahren.
Und wie sich dann ganz schnell zeigt, war das eine extrem gute Entscheidung.
Ja, im Krankenhaus beginnt dann schnell die Spurensuche. Also Tara bekommt wieder was zum Inhalieren. Es wird ein CT der Lunge gemacht. Doch schon kurz danach bestätigt sich dann auch Taras schlechtes Bauchgefühl. Ihre Mutter Tanja ist gerade draußen auf dem Flur und telefoniert. Und als sie zurück zu Tara ins Krankenzimmer kommt, passiert Folgendes.
Die Tür ging auf und ich habe Tara angeguckt und Tara springt mit einmal aus dem Bett und fässt sich an den Hals und ist in meinen Armen zusammengebrochen. Ich habe gedacht, mein Kind stirbt.
Tara hat einen so schweren Erstickungsanfall, dass sie sogar intubiert werden muss.
Das bedeutet, ein Schlauch wird durch die Luftröhre geschoben, über den dann Sauerstoff mit einem Beatmungsbeutel oder einer Maschine in die Lunge gepumpt werden kann. Ja. Das Einführen dieses Schlauchs ist eigentlich eine ziemliche Routineangelegenheit für Ärzte in einem Krankenhaus. Aber bei Tara gibt es in diesem Moment unerwartete Schwierigkeiten.
Richtig, also von diesen Beatmungsschläuchen gibt es verschiedene Größen, die auf verschiedene Altersgruppen angepasst sind. So kann man das, glaube ich, grob zusammenfassen. Doch die Ärzte bekommen bei Tara den eigentlich für sie geeigneten Schlauch nicht durch die Luftröhre. Der Weg ist wie versperrt, viel zu eng. Sie müssen also einen viel dünneren Tubus, der eigentlich für Kleinkinder oder sogar Säuglinge geeignet ist, verwenden. Und spätestens da ist natürlich allen klar, hier stimmt etwas ganz und gar nicht.
Das war eine hochdramatische Situation, mit der so keiner gerechnet hatte. Die Ärzte stehen jetzt also vor der Frage, was Taras Luftröhre so dermaßen zuschnürt. Das Krupp-Syndrom als Erklärung ist damit aus dem Rennen. Aber was könnte es dann sein?
Ja, das weiß keiner. Der Fall ist so ungewöhnlich und ernst, dass die Ärzte beschließen, Tara nach Hannover in die medizinische Hochschule zu verlegen. Und dort ist die Hals-Nasen-Ohren-Ärztin Athanasia Warnecke eine der ersten, die Tara untersucht. Also sie schaut als erstes mit einem Endoskop in Taras Luftröhre. Jetzt ist aber das Problem, dass in Taras Hals ja ein Plastikschlauch steckt und der die Sicht versperrt. Also muss sie den Schlauch herausziehen. Und was Athanasia Warnecke dann gesehen hat, erzählt sie uns selber.
Als ich dann reingeguckt habe in der Intensivstation, habe ich gesehen, dass direkt unterhalb der Stimmlippen von Tara wildes Gewebe wucherte, von dem wir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wussten, was das ist. Das waren ungefähr so 4 Zentimeter, quasi vom Kehlkopf nach unten, was schon eine relativ lange Strecke ist.
Ich glaube, da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen, was sie mit wildes Gewebe meint. Kann das eine bösartige Wucherung sein?
Das ist in diesem Moment tatsächlich überhaupt nicht klar. Also es könnte eine Wucherung sein, es könnte eine starke Schwellung sein, also es ist überhaupt nicht zu erkennen. Und in solchen Fällen hilft dann oft eine Probe zu entnehmen und mit dem Endoskop entnimmt dann Athanasia Wannecke auch ein kleines Stück aus dieser Wucherung und schickt es ins Labor zur Untersuchung. Und so hofft sie dann herauszufinden, was genau diese Verengung verursacht.
Und was genau sieht der Pathologe dann unter dem Mikroskop?
Nichts. Also es lässt sich keine Ursache feststellen. Und gleichzeitig steht Athanasia Wannecke vor einem ganz anderen Problem.
Es gestaltete sich alles sehr dramatisch bei Tara. Es war dann eine Notfallsituation, weil der Kehlkopf, der untere Teil des Kehlkopfs und der obere Teil der Luftröhre, der da dran hängt, plötzlich sehr, sehr eng wurden. Und wir hatten sehr große Schwierigkeiten mit vielen verschiedenen Kollegen, haben wir es dann letztlich doch nochmal geschafft, sie zu intubieren, also den Atemweg zu sichern. Wir haben einen wirklich sehr, sehr, sehr kleinen Tubus reinbekommen. Ich glaube 5,5 Millimeter Durchmesser, das ist sehr, sehr klein. Also Tara ist ja eigentlich mit 16 Jahren auch schon recht groß gewesen, also nicht mehr ein kleines Kind. Und da müsste man mit einem Durchmesser von ungefähr so 2, 2,5 Zentimeter rechnen. Und bei ihr war es halt eben 0,5 Tubus, den wir reinkriegen konnten. Also sehr stark verengt.
Ich finde, man hört durch, dass auch Athanasia Wannecke so etwas noch nicht häufig erlebt hat. Danach haben Sie und Ihre Kolleginnen sich ja auch erstmal gar nicht getraut, Tara wieder zu extubieren, also diesen Schlauch zu ziehen, aus Angst, dass eine erneute Intubation einfach nicht klappt.
Richtig.
In welche Richtung haben Sie denn nun weiter gefahndet?
Ja, jetzt wird noch ein weiterer Arzt hinzugezogen, Nikolaus Schwerk, der uns ja auch diesen Fall vermittelt hat. Er ist Kinderlungenfacharzt und soll nun die CT-Bilder der Lunge beurteilen, die aus der anderen Klinik mitgeschickt wurden. Diese wurden nach der Intubation vor der Verlegung aufgenommen. Und tatsächlich fällt dem erfahrenen Arzt auf den Bildern etwas auf. Was das war, erzählt er uns am besten selbst.
Das fiel mir als erstes doch massive Veränderungen im Bereich der Lunge auf, die auf eine Lungenentzündung hindeuteten, aber nicht in der klassischen Art, wie man es kennt, durch eine Infektion. Und in Zusammenschau mit den wenigen Informationen, die ich hatte, eben diese ständig erhöhten Entzündungsparameter und die doch sehr lange Krankengeschichte, hielt ich da schon eine Infektion als Ursache für sehr unwahrscheinlich und habe schon eine Autoimmunerkrankung vermutet.
Also, dass das Immunsystem sich gegen den eigenen Körper richtet und eigentlich gesundes Gewebe angreift. Ne? In diesem Fall dann Luftröhre und Lunge. Mhm. Es gibt ja sehr viele Autoimmunerkrankungen. Hatte Nikolaus Schwerk denn direkt einen konkreten Verdacht?
Ja, er vermutet, dass es eine GPA sein könnte, eine Granulomatose mit Polyangitis. Das ist eine wirklich seltene Erkrankung, die in Lunge, Luftröhre und auch in der Nase zuschlägt. Bei der GPA greifen fehlprogrammierte Antikörper die Innenwände der kleinen Blutgefäße an und rufen da schwere Entzündungen hervor. Die GPA beginnt oft in den Atemwegen, der Nase und der Luftröhre und dort entstehen dann sogenannte Granulome, also knötchenartige Zellansammlungen.
Und das könnte ja genau das sein, was Athanasia Wannecke bei dieser endoskopischen Untersuchung gesehen hat.
Richtig. Und was auch noch ein weiteres passendes Indiz ist, bei der Erkrankung kommt es zu Lungenblutungen, die dann typische Veränderungen in den CT-Bildern machen. Und diese glaubt Nikolaus Schwerk erkannt zu haben.
Also eine ziemlich vielversprechende Spur. Erklär doch gerne kurz, wie die Ärzte diesem Verdacht dann nachgegangen sind.
Also es gibt Auffälligkeiten in der Bilddiagnostik, Haken dran, Blutwerte mit Entzündungszeichen, könnte auch passen. Aber die Gewebeprobe aus der Luftröhre zeigt keine Anzeichen für Granulome, also da wird es dann schwierig. Nikolaus Schwerk macht jetzt auch eine Lungenspülung. Dabei wird die Lunge quasi mit einer Kochsalzlösung ausgespült. Und dann kann man diese Flüssigkeit untersuchen und schauen, ob da zum Beispiel Blut drin zu finden ist, irgendwelche Entzündungszellen. Aber in dieser Probe ist nichts zu finden. Und mit der Zeit ist es dann so, dass Taras Lunge sich tatsächlich erholt. Also sie machen neue CT-Bilder und dort sind dann keine Veränderungen mehr zu sehen. Und da vermuten die Ärzte dann, dass es doch keine Lungenblutung war, sondern etwas anderes. Und das erklärt er so.
Im Nachhinein war das wahrscheinlich eine sogenannte Aspiration, dass Tara also im Rahmen der notfallmäßigen Intubation erbrochen hat oder Flüssigkeit eingeatmet hat, die zu diesen Lungenveränderungen führten.
Okay, das spricht also gegen eine GPA und damit stehen Nikolaus Schwerk und Athanasia Wannecke wieder ganz am Anfang. Wie ging es denn Tara zu der Zeit?
Ja, Tara liegt weiter auf der Intensivstation und muss beatmet werden. 3 Tage war sie sogar nicht bei Bewusstsein und danach wacht sie auf und ist wieder ansprechbar.
Ich bin aufgewacht. Also es war auf der Intensivstation, dann in der MH. Und es war alles verschwommen. Es hat alles gedröhnt in meine Ohren. Ich konnte nicht richtig sehen. Ich habe nur die Stimmen gehört von meinen Eltern. Und dann hatte ich Stift und Papier in der Hand und wollte schreiben, weil ich gemerkt habe, ich kann irgendwie nicht sprechen, weil ich beatmet war. Und meine Eltern dann aber auch gesagt haben, Schatz, beruhig dich, du kannst nicht sprechen, hier, schreib das auf.
Man mag sich das echt gar nicht vorstellen. Wie machen die Ärzte denn jetzt weiter? Wie kommen sie zu einer neuen Spur?
Nikolaus Schwerk fängt noch einmal ganz von vorne an und beginnt ein Anamnesegespräch mit den Eltern. Sie sollen noch einmal die ganze Geschichte erzählen und auch scheinbar unwichtige Dinge nicht auslassen. Und dabei stößt der Arzt auf eine interessante Information.
Die war einfach eine junge Frau, sportlich, gut in der Schule, mit Zielen und Visionen. Und die dann im Mai erstmals Schmerzen im Bereich des Kehlkopfes hatte. Und dann etwa 4 Wochen später hat sich dann auch eine Heiserkeit eingestellt. Und zusätzlich auf einmal, auch auf Nachfrage, ja, stimmt, das Ohr hat wehgetan.
Wir erinnern uns, Tara hatte ja diese Schmerzen beim Tragen der Sonnenbrille. Ein Symptom, das lange ausgeblendet wurde, das für Nikolaus Schwerk auf einmal aber wichtig wird. Das ist jetzt ein neues Puzzleteil.
Genau, jetzt rückt also das Ohr in den Fokus der Ärzte. Die Eltern berichten den Ärzten, dass das Ohr sich warm angefühlt hat, geschmerzt hat und rot, vielleicht sogar ein bisschen bläulich, lila war. Das ist das sogenannte Blue Ear Sign. Das deutet darauf hin, dass der Knorpel im Ohr dünner wird und dadurch die Adern besser zu sehen sind. Und damit steht auf einmal der Verdacht im Raum, dass Taras rätselhafte Krankheit etwas mit Knorpel zu tun hat.
Und das ist ein ziemlich heißer Verdacht, denn der Knorpel ist ja nicht nur im Ohr zu finden, sondern auch in der Nase, im Kehlkopf und in der Luftröhre, also an all den Stellen, die bei Tara Probleme machen.
Die Ärzte glauben nun, dass sie nach einer Krankheit suchen, die den Knorpel angreift, eine Autoimmunerkrankung. Und darum verabreichen sie Tara auch hochdosiertes Cortison.
Denn Cortison, das haben wir hier im Podcast ja auch immer wieder, das wirkt immunsuppressiv, unterdrückt also das Immunsystem.
Und hilft auch gut gegen Entzündungen. Die Hoffnung ist, dass sich damit Taras Erkrankung erst einmal abschwächen lässt und den Ärzten Zeit verschafft, weiter nach der konkreten Diagnose zu schauen. Das Gute ist, das Cortison schlägt tatsächlich an und Nikolaus Schwerk beschreibt das so.
Das konnte man daran sehen, dass die Rötung und die Schwellung im Bereich der Luftröhre oder auch Bereich des Kehlkopfes dann zurückgegangen war, dass die Entzündungswerte sich reduziert hatten. Und dann war sozusagen der Versuch, wo wir sagten, jetzt ist die Entzündung vielleicht so weit weg, auch im Bereich der Luftröhre, dass wir jetzt versuchen, den Tubus herauszuziehen. Und haben sie dann auch tatsächlich extubiert?
Nikolaus Schwerk und seine Kollegen haben da wirklich lange überlegt. Also machen wir das jetzt, ziehen wir den Beatmungsschlauch. Denn das ist nicht ganz ohne Risiko. Die Luftröhre wird ja von Knorpelspangen gestützt. Und wenn es wirklich stimmt, dass Tara eine Erkrankung hat, die den Knorpel angreift, könnte es sein, dass die Luftröhre nicht mehr stabil ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, welche Erfahrungen Athanasia Warnecker hatte, als sie für eine Untersuchung den Tubus gezogen hatte. Und auf der anderen Seite scheint die Erkrankungsaktivität zu diesem Zeitpunkt aber unter Kontrolle zu sein. Und dauerhaft intubiert und beatmet zu sein, bringt halt auch Risiken mit sich. Ist also absolut keine Dauerlösung.
Die andere Alternative zur maschinellen Beatmung über so einen Beatmungsschlauch wäre ja ein Luftröhrenschnitt.
Richtig. Und das möchte man natürlich bei einer so jungen Patientin möglichst vermeiden.
Also, eine ganz schwierige Entscheidung für die Ärzte, aber am Ende haben sie den Versuch gewagt und Tara extubiert. Erzähl doch mal, ob das geklappt hat.
Zunächst scheint es so, als ob es geklappt hat. Also Tara kann auch ohne Schlauch atmen. Große Erleichterung. Ihre Eltern fahren an dem Abend sogar nach Hause nach Braunschweig. Doch was dann passiert ist, haben Tara und ihre Mutter so erzählt.
Auf einmal merke ich wieder dieses Rasseln in meinem Hals, in meinem Brustkorb. Und dann dachte ich mir auch schon, oh nein, bitte nicht.
Und dann klingelt das Telefon. MHH. Frau Löffelmann, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, Ihre Tochter geht jetzt sofort in den Not-OP. Tara kriegt keine Luft. Sie machen sich keinen Begriff, wie lang 90 Kilometer sein können. Und was ich mir ja in der Zeit für Vorwürfe gemacht habe, dass ich sie alleine gelassen habe. Und dass sie durch diese Situation jetzt so alleine musste.
Ja, ich finde einen ganz furchtbaren Moment. Also als Tanja Löffelmann mir das im Interview erzählt hat, habe ich Gänsehaut bekommen. Und auch jetzt noch, also immer wenn ich das wieder höre, kriegt man einen kalten Schauer.
Ja, damit steht fest, dieser Versuch ist gescheitert und Taras Luftröhre ist tatsächlich in sich zusammengesackt.
Ja, und damit ist jetzt auch klar, dass es ohne Luftröhrenschnitt nicht funktionieren wird.
Eine ziemlich niederschmetternde Nachricht. Was hat Tara dir denn erzählt, wie das für sie war?
Ja, sie hat anders reagiert, als man vielleicht erwarten würde. Also Tara war nach der Erfahrung, die sie mittlerweile gesammelt hat, schnell davon überzeugt, dass ein Luftröhrenschnitt der richtige Weg ist und dass es ihr dadurch nur besser gehen kann. Also man darf ja auch nicht vergessen, sie ist durch diesen Schlauch ans Bett gefesselt. Sie kann nicht sprechen.
Weil das sicher nicht allen klar ist, erkläre doch gerne noch mal kurz, was Luftröhrenschnitt in diesem Fall bedeutet. Es geht ja schon um eine kleine Operation.
Korrekt. Also es geht jetzt wirklich darum, einen Weg zu finden, die Luftröhre zu stabilisieren und freizuhalten. Ansonsten kann Tara nicht atmen. Und wie das gelingen soll, hat Athanasia Warnecke so erklärt.
Es wurde durch das Loch, quasi was wir im Hals gemacht hatten, ein sogenanntes T-Röhrchen eingesetzt. Das nennt sich so, weil es so eine T-Form hat. Und dieses T-Röhrchen soll dazu führen, dass der Bereich, der verengt bzw. malazisch, also weich ist bei ihr, geschient ist. Und darüber soll dann Tara ganz normal durch die Nase ein- und ausatmen können. Das T-Röhrchen muss exakt zugeschnitten sein. Das muss eben bis direkt an die Stimmlippen kommen, weil da war ja schon der Beginn der Erkrankung. Das darf aber nicht die Stimmlippen berühren, weil dann hätte Tara mit dem Röhrchen gar nicht sprechen können.
Also ein gar nicht so leichter Eingriff, aber Gott sei Dank gelingt das. Und das bedeutet, Tara kann dann mit diesem Röhrchen wieder normal atmen und sie kann auch normal sprechen.
Was ja ein Riesenfortschritt ist und in dem Moment sicher allen etwas mehr Ruhe gegeben hat. Um das trotzdem noch mal etwas einzuordnen, das ist schon ja auch ein Eingriff, der sehr sichtbare Folgen hatte für Tara.
Ja, und Tara versteckt es auch nicht. Also zu unserem Interview für die Folge ist Tara in einem grauen Top mit weitem Halsausschnitt gekommen. Und wenn man sie sieht, kann man dann auch kurz unterhalb des Kehlkopfs ein kleines Stück dieses T-Röhrchens erkennen.
Das könnt ihr euch in etwa so 10-Cent-Stück groß vorstellen, so eine kleine runde Stelle, ja, wie so eine Art kleiner Plastikdeckel, kann man vielleicht sagen. Wie ging es denn nach diesem Eingriff weiter? Die akute Erstickungsgefahr, die ist erstmal gebannt, aber nach wie vor gibt es ja keine Erklärung und keine Diagnose für Tara.
Aber Nikolaus Schwerk und Athanasia Warnecke haben mittlerweile einen konkreten Verdacht. Und um diesen zu bestätigen, müssen sie im Knorpel Entzündungszellen nachweisen. Darum wurde bei der OP auch eine Probe aus der Luftröhre ins Labor geschickt. Das Problem ist aber, dass der Knorpel durch die Krankheit regelrecht zerstört wurde. Nikolaus Schwerk hat mir erzählt, der war wie weggeschmolzen, einfach nicht mehr da. Sodass dann auch der Pathologe in dieser Probe aus der Luftröhre weder Entzündungszellen noch überhaupt Knorpel nachweisen konnte.
Und das erklärt jetzt natürlich auch, warum Taras Luftröhre so instabil war. Das ist so, als würde man einem Zelt die stützenden Stangen wegnehmen. Richtig. Das fällt dann auch einfach in sich zusammen.
Richtig. Die Ärzte müssen darum an einer anderen Stelle nach einem Hinweis für den Verdacht suchen. Und darum entnehmen sie eine weitere Probe aus Taras Ohrknorpel.
Dem Ohr mit diesem Blue Ear Sign.
Und dieses Mal finden die Pathologen tatsächlich Entzündungszellen.
Und steht damit denn jetzt auch die Diagnose?
Nikolaus Schwerk und Athanasia Warnecke wollen ganz sicher gehen und auf der einen Seite in allen betroffenen Bereichen die Entzündung nachweisen, also Luftröhre, Kehlkopf, Ohr und Nase. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch schauen, ob vielleicht noch andere Stellen im Körper betroffen sind. Knorpel ist ja ein ziemlich weit verbreiteter Baustein in unserem Körper. Und darum machen sie nochmal ein PET-CT.
Ein PET-CT, das kombiniert zwei Bildgebungsverfahren. Einmal das CT, also eine 3D-Röntgentechnik, und das PET. Dafür wird eine ungefährliche radioaktive Substanz gespritzt. Und die sammelt sich im Körper an Stellen an, an denen viel Stoffwechselaktivität ist. Vor allem Entzündungen lassen sich damit super gut aufspüren. Und genau danach fahnden die Ärzte auch bei Tara.
Und sie finden auch was.
In Taras Fall war das tatsächlich eben ganz stark der Kehlkopf, der Ohrknorpel, es war der Nasenknorpel und es war halt auch im Bereich der Rippen der Knorpel betroffen.
Und damit sind sich Athanasia Warnecke und Nikolaus Schwerk jetzt sicher, der Krankheit einen eindeutigen Namen zu geben. Tara leidet an einer extrem seltenen Autoimmun-Knorpelentzündung.
Aus ungeklärten Gründen erkennt das Immunsystem den Knorpel als fremd und greift ihn mit Immunzellen und Antikörpern an. Es entstehen Entzündungen, die das Gewebe vernichten, zum Beispiel an Ohren und Nase. Ist auch die Luftröhre betroffen, ist die Situation besonders gefährlich. Die stützenden Knorpelspangen werden weich und lösen sich auf. Die Luftröhre verengt sich und bricht irgendwann in sich zusammen. Der Name dieser Erkrankung? Relapsing Polychondritis.
Ja, eine Wahnsinnsdiagnose. Chondritis ist Englisch für Knorpelentzündung. Poly bedeutet an vielen Stellen und Relapsing bedeutet wiederkehrend, weil die Krankheit in Schüben verläuft. Wie war es denn für Tara und ihre Eltern, dass es jetzt endlich eine Diagnose gab?
Schwierig ist, glaube ich, die ehrliche Bezeichnung. Also es war schon sehr zwiegespalten.
Als ich die Diagnose Relapsing Polychondritis bekommen habe, habe ich mich ganz komisch gefühlt. Ich hatte dann zwar einen Namen für das alles, aber das hat mir im Endeffekt auch nicht geholfen.
Denn zum einen hat die Krankheit schon viel Knorpel zerstört und bei solch seltenen Diagnosen ist häufig das Problem, eine passende Therapie zu finden.
Klar, es gibt dann wenig Erfahrungswerte und auch keine Leitlinien, an denen die Ärzte sich orientieren können.
Es gibt aber natürlich Fallberichte und wissenschaftliche Literatur. Und Nikolaus Schwerk hat ein super Netzwerk. Und darum tauscht er sich auch mit anderen Ärzten in Deutschland, aber auch mit Experten aus anderen Ländern aus, um über Therapieoptionen für Tara zu sprechen.
Bei einer Autoimmunerkrankung wie der Relapsing Polychondritis geht es ja darum, das Immunsystem zu unterdrücken, um diesen fehlerhaften Angriff auf den eigenen Körper zu verhindern. Über ein Immunsuppressivum haben wir ja schon gesprochen, das Cortison. Aber das Immunsystem ist natürlich super komplex und da gibt es diverse Medikamente, die an verschiedenen Stellen ansetzen können. Wie sieht denn am Ende das Konzept für Tara aus?
Cortison ist weiter dabei und auch noch zwei andere Medikamente. Erstens das Mycophenolat. Das ist ein Medikament, was die Aktivität der Lymphozyten bremst und diese inaktiviert. Und zweitens das Rituximab. Das ist ein Mittel, das gezielt Zellen zerstört, die die Antikörper bilden, die den Knorpel angreifen. Und genau, sie bekommt auch regelmäßig noch Cortison-Spritzen direkt in den Kehlkopf, damit da wirklich alles entzündungsfrei ist und stabil bleibt. Und mit dieser Kombination haben es die Ärzte tatsächlich geschafft, die Erkrankungsaktivität in den Griff zu bekommen.
Wenn man aber die Krankheit unter Kontrolle bekommt, was wir im Moment bei Tara eigentlich ganz gut hinbekommen haben, gibt es die Chance, dass sich das halt eben irgendwann limitiert. Also, dass diese Entzündung komplett aus dem Körper verschwindet und Tara ein ganz normales Leben führen kann.
Boah, und das ist nach diesem dramatischen Krankheitsverlauf ja eine richtig tolle Prognose. Und es wäre ihr wirklich zu wünschen. Lukas, was ist denn mit dem geschädigten Knorpel, zum Beispiel an der Luftröhre? Kann der sich denn mit der Zeit regenerieren?
Nein, leider muss man sagen, was da kaputt gegangen ist, bleibt auch kaputt. Es geht darum, das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten. Und damit braucht Tara auch das T-Röhrchen ihr Leben lang. Also die Luftröhre kann nur auf diese Weise stabilisiert werden. Das Röhrchen muss tatsächlich auch regelmäßig in Operationen ausgetauscht werden.
Das ist ja ein ganz schöner Wermutstropfen. Wie geht Tara denn damit um? Was war dein Eindruck?
In meinen Augen wirklich sehr bewundernswert, aber das erzählt sie uns am besten selbst.
Also anfangs war es so, ich wollte das selber von mir verstecken. Ich wollte das nicht wahrhaben, ich wollte das nicht sehen. Ich wollte das nicht als Teil von mir bezeichnen. Ich habe auch mal einen Schal getragen. Das ist gar nicht mehr so. Also ich gehe da ganz offen mit um. Ich rede da auch gerne drüber, wenn wer Fragen hat. Dann kläre ich die Person auch gerne auf.
Tja, da sage ich Chapeau, Tara. Auch da schlägt vielleicht die gute Erziehung von Tanja Löffelmann durch. Ne? Was hat sie da so schön gesagt? Immer dem Bauchgefühl trauen, beide Beine auf den Fußboden, Schultern nach hinten, die eigene Meinung vertreten. Also ein ganz gesundes Selbstvertrauen, das ist echt prima. Lukas, wie geht's denn Tara heute? Wie normal ist ihr Leben mit dieser extrem seltenen Erkrankung?
Tara muss natürlich mit Einschränkungen leben. Also zum Beispiel Leistungssport kann sie nicht mehr machen. Aber sie geht wieder normal zur Schule und hat auch große Pläne. Sie möchte zum Beispiel Ärztin werden. Sie hat auch schon ein Praktikum in der Klinik gemacht und hat zusammen mit Nikolaus Schwerk und auch den anderen Ärzten der MAH zusammen einen Artikel über ihre Erkrankung verfasst und auch publiziert. Da ist sie dann sogar als Autorin genannt.
Toll.
Also ich glaube, Happy End kann man insofern sagen, dass Tara das nicht nur überlebt hat, dass sie aber, und das ist eigentlich ihr Verdienst, das ist überhaupt nicht unser Verdienst, sich nicht hat unterkriegen lassen. Sie hat sich nicht brechen lassen von der Erkrankung, dass sie lebt und das Leben genießt und davon erzählt. Und das, finde ich, ist ein Happy End. Also ein Mensch, der uns zeigt, wie man trotz einer so schweren Erkrankung mit einem bleibenden Handicap trotzdem den Mut nicht verlieren muss und soll. Und der uns zeigt, dass es auch so das Leben schön sein kann.
Ich habe wieder Spaß am Leben. Ich kann viel machen. Ich kann schwimmen gehen, was auch so eine Angst war, dass ich nie wieder schwimmen gehen kann, dass ich nie wieder normal leben kann oder nie wieder rausgehen kann. Aber das hat sich zum Glück alles gelegt.
Was für eine tolle Geschichte und auch was für ein toller Mensch. Danke, Lukas, dass du diesen Fall mitgebracht hast, der hoffentlich ganz vielen Mut macht, sich nicht unterkriegen zu lassen. Wir sagen schon mal tschüss.
Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal. Und ich habe zum Abschluss noch einen Podcast-Tipp für euch. Es geht um die ersten Jahre einer Band, die jeder kennt, die Beatles. Aber wusstet ihr, dass sie ihr erstes großes Engagement auf dem Hamburger Kiez hatten? In einem Stripclub am dunklen Ende der großen Freiheit. Der Abend war eine totale Enttäuschung. Der Clubchef genervt. Überlegt euch gefälligst was, hat er gesagt. Und die Beatles haben sich was überlegt. Nur 3 Jahre nach diesem ersten vergeigten Auftritt in Hamburg sind die Beatles weltberühmt. We didn't grow up in Liverpool, we grew up in Hamburg, hat John Lennon später gesagt. Hamburg hat die Beatles groß gemacht. Davon erzählt Becoming the Beatles, ein spannender Doku-Podcast mit ganz viel Musik und einer Menge verrückter Geschichten. Alle Folgen von Becoming the Beatles gibt es in der ARD-Audiothek und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal bei uns in den Shownotes.
ARD